herzlich willkommen zu Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich Daniel Mader. Der Daniel hat eine eigene Werbeagentur in Innsbruck und ist jetzt einmal auf mich zugekommen, weil er gesagt hat, es gibt so viele Fragen rund um das Thema KI, nicht nur um KI, aber besonders auch um KI, wo es sich einmal lohnen würde, einen gemeinsamen Podcast zu machen und da so ein paar rechtliche Auskünfte einzuholen.
Genau, so, jetzt die Stimme aus dem Hintergrund. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gern.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, die wirklich wahrscheinlich sehr dünn gesät ist und mir und auch deinen Hörern und Hörerinnen, die mal vielleicht andere Seite zeigst, wo wir mit dem Thema Recht und mit dem Thema KI kämpfen. Ganz kurz zu mir, ich mache das ganze Ding jetzt schon seit 20 Jahren, bin schon ein bisschen länger in dem Business und die KI hat uns sehr in Anführungszeichen überrollt und hat einen sehr großen leeren rechtlichen Raum gelassen. Jeder hat irgendwann einmal angefangen, irgendwas zu tun, ohne grob und groß nachzudenken, was passiert eigentlich und was tue ich mit dem Ding eigentlich. Und da sind halt immer mehr und größere Fragen aufgekommen in unserem beruflichen Umfeld. Und jetzt bin ich echt schon gespannt wie Flitzebogen, einmal wirklich einen Rechtsanwalt neben mir sitzen oder gegenüber mir sitzen zu haben, der auch wirklich in diese Fragen einmal vielleicht ein-, zweimal tiefer reingeht und vielleicht jetzt nicht die 100% wasserdichte Antwort gibt, sondern vielleicht einen gewissen Leitfaden, wie man damit umgehen darf.
Auf jeden Fall. Es ist ja in dem Rechtsbereich durchaus einiges im Entstehen. Ja, es ist ja auch so in der Rechtsprechung, man hinkt immer so ein bisschen hinterher.
Wie überall.
Und das ist auch eine neue Situation, jetzt gerade urheberrechtlich. Man hatte die Frage ja noch nie, dass jetzt nicht ein Mensch ein Werk schafft, sondern dass ich mir das erste Mal die Frage stellen muss, was mache ich denn, wenn das eine Maschine gemacht hat? Und das bringt neue Fragen mit sich, bringt neue Entwicklungen mit sich, die nicht immer ganz einfach abzusehen sind. Aber es gibt bestimmte Tendenzen, in welche Richtung das geht. Und das können wir heute gern besprechen. Mich würde aber anfangs einmal interessieren, wie stehst du denn persönlich zu KI? Bist du ein totaler KI-Freund, der sagt, das hat mein Leben so erleichtert? Oder siehst du das sehr kritisch, dass du sagst, gefällt mir überhaupt nicht, wir gehen in eine falsche Richtung?
Die Frage ist super. Die steht auch nicht da drauf.
Haben wir nicht vorher besprochen, das heißt, du wirst überrumpelt.
Das ist super. Danke für die Frage, die ist wirklich gut. Ich stehe wirklich auf Messerschneide. Einerseits, ich arbeite in einem Beruf, der sehr digitalisiert ist und man hat ja gemerkt, die KI kann ja recht viel schon. Die kann Roboter steuern, Autos fahren. Irgendwann wird die auch in unseren Berufsalltag mit einfließen. Und mit einfließen meine ich, sie werden gewisse Sachen einfach ersetzen.
Yeah.
Schau dir mal an den Übersetzer, schau dir den Texter an. Da sind die Jobs, die gehen rapide zurück, weil eben eine Maschine kann es besser. Und das ist gerade das. Und deswegen auch die Messerschneide. Das heißt, auf der anderen Seite sehe ich so ein bisschen meinen Job in Gefahr, wo ich sage so, wohin geht das? Und auf der anderen Seite arbeiten wir tagtäglich damit. Weil es macht alles viel effizienter. Es macht es fehlerfreier. Das heißt also, unsere Fehlerquote, die ist deutlich nach unten gegangen. Und auch unsere Kommunikationsquote ist besser geworden. Weil man arbeitet einfach effizienter, besser und schneller. Das heißt, die Seite verwenden wir jeden Tag. Also wenn ich jetzt bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schaue, ChatGPT ist eines der ersten Programme, um jetzt keine Markennennung zu machen, und auch andere KIs, das ist das Erste, was in der Früh aufgemacht wird.
Ja.
Also um die Frage zu beantworten, Befürworter und auch Angstgegner.
Das kann ich gut verstehen, weil ich bin da selber auch so ein bisschen in der Mitte gefangen. Ich nutze das auch, die Produkte, die du selbst genannt hast und dann noch eine eigene auf Juristen zugeschnittene KI.
Gibt es das?
Das gibt es tatsächlich. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen Nische, aber wirklich schon ein schönes, ausgereiftes Produkt,
okay,
das mir dann einfach sichere Ergebnisse bietet. Vielleicht das, darf ich das am Anfang erzählen.
Ja, sicher.
Es gab ja jetzt gerade einen Fall, wo der OGH eine Beschwerde eines Anwalts einfach komplett zurückgewiesen hat, weil er gesagt hat, das ist mit KI erstellt und was die KI halt hin und wieder macht, die erfindet auch Entscheidungen.
Nicht im Ernst.
Die erfindet auch Geschäftszahlen, die echt ausschauen, die es aber tatsächlich nicht gibt. Ja, und da ist ein Anwalt drauf reingefallen, er hat seinen Schriftsatz mit einer KI erstellen lassen, mit komplett erfundenen Geschäftszahlen, auf die immer verwiesen wurde. Also da stand dann, der OGH hat schon im Fall so und so entschieden das. Und diesen Fall gab es aber nie. Den hat es nie gegeben. Und der OGH hat dann relativ radikal gesagt, das ist nicht gesetzmäßig ausgeführt. Ich beachte das gar nicht, was du geschrieben hast. Also echt, nicht jetzt? Einmal die Argumentation an sich, sondern ich beachte das gar nicht. Ich weise das zurück, weil das okay nicht echt ist. Und wir wollen uns da nicht durchwühlen durch möglicherweise fingierte Judikatur.
Das ist ja eine Arbeitsbeschaffung dann schlussendlich. Weil das muss es ja jemand dann durchlesen und prüfen.
Ja, und das ist auch so ein bisschen die Conclusio dann für mich in meinem Arbeitsalltag. KI ist ein Werkzeug, aber auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich Output bekomme, prüfe ich die Quellen immer ganz genau. Und gerade wenn es um solche Entscheidungen geht. Weil ich hatte zu Beginn auch die Erfahrung, dass ich was gesucht habe, das in die KI eingegeben habe und es war besser, als man sich erhoffen hätte können. Es war genau die Entscheidung, die ich gesucht habe. Okay. Da stand eine Geschäftszahl dabei, die original ausschaut. Die ist genauso aufgebaut, wie Geschäftszahlen aufgebaut sind. Und das habe ich überprüft, weil es gibt ja ein System, wo ich diese Entscheidungen abrufen kann. Dann bin ich drauf gekommen, diese Entscheidung gibt es nicht. Das ist komplett erfunden. Das
ist schon krass.
Und das ist krass. Wenn ich mich darauf verlasse, dann habe ich ein Problem als Experte. Ja, das wirkt ja auch unglaublich schlecht auf Kunden, auf Mandanten und so weiter. Das wäre ja dann auch so ein bisschen ein Tipp für jeden, der KI einsetzt, quasi seine eigene Verantwortung nicht zu vergessen in seinem eigenen Job. Ich muss das immer noch selbst wahrnehmen. Ich kann mir zwar, und so mache ich es, mir so ein paar Denkanstöße holen, vielleicht Anstöße für Argumentationslinien, die ich verwenden könnte. Aber es ist halt auch immer wieder, krass gesagt, ein bisschen Blödsinn dabei.
Also da habe ich eine super Statistik.
Ja, bitte.
ChatGPT lügt zu 40%.
Zu 40%? Okay.
Also das ist wirklich, also da gibt es vom Wall Street Journal, glaube ich, einen Artikel, der hat das geprüft. Und es sind knapp 40%. Also 40% des Outputs ist Blödsinn.
Ja.
Ich wollte jetzt was anderes sagen. Aber da kommen wir jetzt gleich zur ersten Frage, die ich habe.
Ja.
Wer haftet für den Blödsinn? Jetzt nehmen wir mal, ich bin ein Unternehmer und eine Unternehmerin und ich nehme das jetzt aus einem realen Beispiel. Ein Betreiber eines Hotels irgendwo in Europa hat über ChatGPT einen Text generieren lassen.
Mhm.
In diesem Text ist dann drin gestanden, es gibt einen Vergnügungspark, der ist da und da, mit Wegbeschreibung und allem drum und dran.
Mhm.
Den hat es aber nicht gegeben.
Den gibt es nicht.
So wie bei dir die Geschäftszahl hat es den Vergnügungspark einfach nicht gegeben, weil sich ChatGPT einfach gedacht hat, boah cool, Vergnügungspark, das fehlt da vielleicht.
Ja.
Also für alle Vergnügungsparkbetreiber vielleicht fehlt da. Und jetzt sind die wirklich da hingefahren. Jetzt kostet das Hinfahren Geld. Das ist der Zeitverlust Geld.
Mhm.
Jetzt ist der Gast wirklich zum Hotelier gegangen und hat gesagt, so, auf deiner Webseite steht das drauf. Ich bin vor einem leeren Feld gestanden.
Ja, ja.
Ich möchte dieses Benzingeld, weil das war gar nicht wenig weit. Ich möchte es retour.
Das war also quasi die Hauptmotivation, dass man überhaupt dieses Hotel nutzt, dass man da Richtung Vergnügungspark kommt.
Nein, gar nicht einmal das, sondern das war in der Hotel-Gästemappe, war das einfach unter Freizeitaktivitäten, war das einfach ein Punkt, Freizeitaktivitäten. Es gibt da, und der hat wahrscheinlich nicht recherchiert, sondern hat dieser Gästemappe einfach blind vertraut und hat das ins Navi eingeben und ist gefahren.
Ja.
Und hat zu den Kindern gesagt, hey Kinder, heute gibt es Vergnügungspark.
Ja, ja.
So, jetzt ist er vor dem Hotelier bei der Rezeption gestanden und hat gesagt, ich möchte diese, sagen wir jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel es war, diese 20, 30, 40 Euro Spritgeld möchte gern wieder retour haben. Mhm. Weil ich bin aufgrund von deiner Information, die du aufgegeben hast, und er sagt, ja, das hat halt ChatGPT generiert.
Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, gell? Weil das kann ich in meiner Berufspraxis ja auch nicht sagen. Ja, wenn ich dich falsch berate und dir eine Auskunft gebe, die rechtlich einfach falsch ist, kann ich nicht zu dir sagen, naja, aber das kommt von meiner KI, bitte wende dich an den KI-Betreiber. Ja? Die KI-Betreiber, wenn man sich das einmal durchliest in den Nutzungsbedingungen, haben ja natürlich auch Bestimmungen zum Thema Haftung. Und da wirst du quer durch bei jedem Betreiber relativ analog lesen, dass Haftungen, soweit es möglich ist, ausgeschlossen werden. Und du wirst auch lesen bei jedem, dass der Output, der generiert wird, möglicherweise falsch sein kann. Das heißt, am Ende des Tages bist du derjenige als Unternehmer, der das nutzt, der dafür einstehen muss, dass auch diese Ergebnisse stimmen. Das ist das, was ich gemeint habe. Es ist ein Werkzeug und du musst das alles selbst überprüfen. Du wirst dich wahnsinnig schwer tun, zu den KI-Betreibern zu gehen und zu sagen, du haftest mir dafür, dass das eine falsche Auskunft war. Das wirst du nicht durchsetzen können. Vor allem, wenn du ein Unternehmer bist und ein Unternehmerkonto hast, tust du dich schon allein mit den Gerichtsständen schwer. Gell? Die meisten KI-Betreiber sind irgendwo in Amerika oder in China oder wo auch immer. Und die können dann natürlich vorsehen, dass man ein Schiedsverfahren führen muss oder das nach kalifornischem Recht in Kalifornien führen muss. Und da wünsche ich dir viel Erfolg, weil das kannst du dann nicht aus Europa machen. Bei Verbrauchern kann es ein bisschen anders sein. Ja? Okay. Also Verbraucher sind dann noch ein bisschen bevorzugt, gestellt, die können auch durchaus in Europa klagen, aber dieses prinzipielle Problem, dass du ja in den Nutzungsbedingungen die Nutzungsbedingungen bestätigt hast und die deutlich darauf hinweisen, das kann falsch sein, was du an Output bekommst und ich übernehme oder ich schließe die Haftung, soweit es mir möglich ist, aus, über diese Hürde wirst du drüber springen müssen. Und das stelle ich mir ganz, ganz schwer vor. Ja? Also für den Hotelier ist wichtig, nur weil da was ausgeliefert wird, und das sollte man auch seinen Mitarbeitern mitgeben, bitte kein blindes Vertrauen auf diesen Output. Google das selbst nach nochmal, ob es diesen Vergnügungspark gibt. Ja?
Verstehe ich.
Das ist ein Problem. Ja? Und dann sehe ich mich solchen Schadenersatzansprüchen gegenüber, wo ich dann sagen muss, naja, habe ich jetzt ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten gesetzt, das dem anderen, also meinem Kunden hier, einen Schaden verursacht hat, dann kann es zur Schadenersatzpflicht kommen. Dann wird man halt sagen, okay, du hast mir da eine falsche Information erteilt. Das ist dir vorwerfbar, weil du wirst dir wohl wissen, ob jetzt in deinem Umkreis da der Vergnügungspark besteht oder nicht.
Ja, der hat gar nicht geschaut.
Der hat gar nicht geschaut.
Der hat das gar nicht durchgelesen.
Aber wenn es in unmittelbarer Nähe ist, wird man auch dem Hotelbetreiber zumuten können, dass er sich im Umkreis von 50 Kilometern so ein bisschen auskennt und dann auch weiß, dass es diesen Vergnügungspark nicht gibt. Also da, ich finde den Fall total spannend. Ich würde dann schon allein aus Werbegründen für den Hotelier dann schon raten, dem ein bisschen entgegenzukommen, ja, und das vor allem sofort zu verbessern.
Hat er dann gemacht, aber auf eine ganz eigene Art und Weise.
Und
da kommen wir jetzt dazu, weil das ist jetzt dann die Steigerungsstufe zu dem Ganzen. Der hat gesagt, er möchte aber nicht weggehen von der KI, weil das ist ja sehr angenehm, das ist ja super, was die machen.
Ja.
Und jetzt hat er genau das gemacht, weil der benutzt Apple und Siri und Siri sagt, bei jeder Ausgabe von KI, bitte beachte, das kann falsch sein. Und also da gibt es so einen Standardsatz, genau. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Und der hat das mit auf die Webseite gepackt, unten im Fußbereich. Und jetzt ist meine Frage, und die steht da nicht drauf, weil die ist jetzt top aktuell, weil die kommt jetzt wirklich top aktuell rein.
Ja.
Nimm ich mich dann aus der Haftung raus, wenn ich so ein Gesatzl auf meine Webseite packe? dass ich sage, Achtung, es können KI-generierte Texte auf dieser Webseite sein, für falsche Informationen hafte ich einfach nicht. Punkt.
Also gegenüber Verbrauchern, wie ja. wir es ja in dem Fall jetzt haben,
genau so ist es.
Sehe ich das sehr schwierig. Vor allem, wenn ich das dann nur quasi einmal im Futter meiner Website genau. mache und nicht konkret bei der Information auch dabei. Du hast ja davon gesprochen, da gab es diesen gut, ja. Folder.
Ja.
Dann, wenn, dann sollte man das im Folder dazu schreiben. Vergnügungspark okay. kann erfunden sein. Also, das ist jetzt ein bisschen überspitzt,
Wolle. Ja, ich verstehe.
Ja, weil sonst das ein Problem darstellt.
Okay.
Ja, und man muss sich dann halt auch überlegen, will ich das marketingtechnisch? Weil die Google-Bewertung ist ja auch schnell geschrieben.
Definitiv.
Und der Kunde, solange er wahrheitsgemäß das wiedergibt, darf er das machen.
Okay, und also du würdest jetzt sagen, also ohne um dich jetzt festzunageln, weil ich weiß, Rechtsanwälte irgendwo festzunageln ist immer schwierig,
ja.
würdest du jetzt sagen, so ein Gsatzl unten bei der Webseite jetzt im Footer?
Ich würde ihm von dieser Vorgehensweise drastisch abraten.
Okay. Aber das ist ein sehr, sehr guter
Input. Sowohl aus rechtlicher Hinsicht als auch, und das sollte man ja als Anwalt auch immer ein bisschen mitdenken, aus unternehmerischer Sicht des Hotelbetreibers. Du holst dir nur Probleme
okay.
rein. Das würde ich nicht machen.
Und jetzt gehen wir gleich nochmal weiter, weil ich löchere dich heute mit Fragen.
Ja,
es, tut mir, wirklich leid. Also wirklich. Gehen wir jetzt gleich weiter zu den Bildern.
Ja.
Weil jetzt haben wir das Thema Text und Text-Falschinformationen genommen und jetzt nehmen wir Bilder. Jetzt kann ich natürlich mit Gemini oder mit Nano Banana oder mit DaVinci oder mit wem auch immer, mit Journey, mir meine Bilder einfach generieren. Das heißt, ich kann mich jetzt auf ein Ross setzen, oberkörperfrei, den wir jetzt einmal nicht.
Ja.
Die Vorstellung, die lasse ich da jetzt. Und ich kann das ja publizieren. Das heißt, also ja. ich kann diese Fotos kann ich ja ins Netz stellen.
Ja.
Wie siehst du das? Wo gibt es da rechtliche Grenzen? Wo gibt es da rechtliche Bedenken? Muss ich sie kennzeichnen? Wie schaut das im Bereich der KI-Bilder aus?
Genau. Was du jedenfalls beachten solltest, KI-generierte Bilder sind nicht urheberrechtlich geschützt. Mhm. Der urheberrechtliche Schutz greift immer an die menschliche kreative Leistung. Das ist die Voraussetzung, dass wir eine menschliche kreative Leistung haben. Da kam dann durchaus die Argumentation, naja, ich habe es ja gepromptet.
Ja, genau.
Ich habe ja der KI gesagt, was die KI tun soll. Da gab es jetzt gerade vor kurzem eine Entscheidung in Deutschland. Man sieht, jetzt sickern so langsam diese Fälle herein, wo es dann langsam losgeht mit Judikatur zu diesen Themen, wo ein Unternehmer 3 unterschiedliche Logos generieren hat lassen durch die KI. Er hat gesagt, na, ich habe mich da schon sehr angestrengt, wie ich das beschrieben habe und wie das eben gemacht werden soll. Und wie es halt der Teufel so will, ein Konkurrent nutzt genau diese Logos.
Echt jetzt?
Ja. Jetzt wäre es so, wenn das ein Mensch erstellt hätte, geht ja mit dem Urheberrecht immer eine Monopolstellung einher, also ein Ausschließlichkeitsrecht. Ich bin der Einzige, wenn ich mir das machen lasse, ich bin der Einzige, der das nutzen darf und ich kann andere davon ausschließen. Wenn es KI generiert ist, also nicht durch einen Menschen generiert, habe ich das Problem, dass dieser urheberrechtliche Schutz nicht besteht. Das heißt, ich darf es selbst nutzen, so wie ich will, aber ich kann andere nicht davon ausschließen. Und da ist jetzt der Knackpunkt. Das heißt, wenn du dir was von KI generieren lässt, musst dir einfach bewusst sein, dass das andere dann ebenfalls verwenden dürfen. In den Nutzungsbedingungen von den ganzen KI-Betreibern steht auch immer drinnen, du hast in dem Sinn keine Exklusivität, als der Output auch bei anderen Nutzern derselbe sein könnte. Die dann auch sagen, ja, mir wurde dasselbe Logo kreiert.
Boah, das ist mega spannend.
Und das ist ein wichtiger Punkt zu wissen. Das heißt, wenn mir das wichtig ist, dass ich der Einzige bin, bleiben wir bei der Logo-Generierung.
Ja, Logo, da habe ich jetzt noch eine mega interessante, also die interessiert mich jetzt gerade brennend.
Ja.
Eine Anschlussfrage. Ich möchte jetzt gern fertig reden lassen, bitte.
Ja, und was ich dazu noch kurz gesagt hätte, das Amtsgericht München war das in dem Fall, hat dann halt einfach gesagt, in dem Fall, wo du nur promptest und Handlungsvorgaben gibst, und aber der KI quasi die Möglichkeit, einen Entscheidungsspielraum, wie das am Ende des Tages aussieht, hast du keine oder überwiegt nicht dieser menschliche kreative Schöpfungsakt. Mhm. Und dementsprechend hast du kein Urheberrecht und du kannst es anderen nicht verbieten, diese Logos auch für sich zu verwenden. Deshalb, wenn man das nutzt, ja, für Bildgenerierungen und so weiter, kann man machen. Man kann sich auch Bilder für Social Media Posts generieren lassen. Alles super. Man muss sich dann halt dessen bewusst sein. Erstens, andere könnten mir das wegnehmen. Man könnte theoretisch dann noch einen Umweg suchen über das Wettbewerbsrecht. Ja, da kann man dann auch wettbewerbsrechtlich sagen, du darfst mir mein Logo nicht einfach wegnehmen. Aber das sehe ich auch so ein bisschen kritisch, weil das soll die eigene Vorleistung schützen, ja, die man erbracht hat. Und da muss man dann sagen, naja, wenn du jetzt vielleicht nur 20 Minuten gepromptet hast, um dieses Logo zu generieren, dann kann man schon argumentieren, was ist jetzt da deine schützbare Leistung, auch wettbewerbsrechtlich. Ja? Weil so viel reingesteckt an Kosten und Mühen hast du selbst nicht, um dieses Logo zu bekommen. Das heißt, wettbewerbsrechtlich gibt es durchaus Ansatzpunkte, dass ich das dann verfolgen kann, wäre mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und wenn ich dann damit leben kann, dass das andere auch nutzen, weil ich beispielsweise nur ein kurzes Posting machen möchte, wir sind im Urlaub, da möchte ich eine schöne Grafik posten können, wenn ich damit leben kann, dass das andere dann auch verwenden, super, verwend's, ja, ist kein Problem. Was ich auch zu bedenken geben muss, in dem Moment, wo das die KI macht, ist ja auch nie hundertprozentig ausgeschlossen, dass das KI-Ergebnis nicht andere geschützte Werke verletzt.
Ja, und das haben wir nämlich auch schon mal gehabt, dass die KI-Logos, also wenn wir wir haben das auch von Kunden bekommen und haben gesagt, puh, das schaut aber schon sehr, sehr einem anderen Logo sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Wo liegen wir dann da? Aber ich habe noch eine andere Frage. Das ist eine zwischengeworfene Frage. Wo liegt man da? Weil KI bedient sich ja an dem Bestand. Also KI bedient sich ja an dem, was es ja auf dieser Welt schon gibt.
Und die KI wird da natürlich sehr bemüht sein, ein Potpourri, ein Best-of zu machen. Ja, jetzt nicht nur zwei Ergebnisse miteinander zu verbinden, sondern möglichst viele. Aber ich kann mir nie hundertprozentig sicher sein, dass der Output dann nicht vielleicht auch andere bereits bestehende Werke verletzt. Ja? Das wäre dann auch schon, wenn ich so gravierende Entscheidungen triff, wie beispielsweise, das soll mein Logo sein, auf dem möchte ich meine Geschäftstätigkeit aufbauen, dann sollte ich das, auch wenn ich es KI generiert habe, schon nochmal überprüfen lassen. Wie schaut denn der Altbestand aus? Was haben andere für Logos? Weil das kann ich nicht ganz ausschließen. Ja? Das heißt, ich habe das Ausschließlichkeitsrecht für mich nicht durch das KI generieren. Ich habe aber dasselbe Risiko, dass das Logo verletzend sein könnte gegenüber anderen. Wenn ich mir das jetzt allerdings von einem Unternehmer erstellen lasse, habe ich einerseits den Vorteil, wenn der das selbst gemacht hat, ich habe einen urheberrechtlichen Schutz, ich kann mir die Nutzungsrechte übertragen lassen und selbst wenn das jetzt ein anderes Recht verletzt, habe ich zumindest einen Ansprechpartner, zu dem ich gehen kann und
sagen, dann haftet auch in einer gewissen Art und Weise,
sagen kann, wenn du mir das vielleicht auch zusicherst, ja, dass ich da, das wäre dann einfach ein Rechtsmangel, der damit einhergeht, das ist eine Gewährleistungsgeschichte, wo ich dann sagen kann, du hättest mir da ein geschütztes Logo liefern sollen, das hast du gerade nicht gemacht, weil ich jetzt gerade abgemahnt wurde, dann hast du da einen Ansprechpartner. Während du bei der KI halt wieder das Problem hast, wie ich zuvor beschrieben habe, du wirst dich schwer tun, da an jemanden heranzutreten und zu sagen, hey, ihr habt mir den urheberrechtlichen Schutz nicht gewährt und ihr habt ja nicht geschaut, was es da an Vorbestand gibt. Das wird eher ungehört verhallen. Da wird man sich sehr schwer tun. Und das sind so ein bisschen Überlegungen, die einfach mitschwingen sollten. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Man soll das nur berücksichtigen, wenn man sich was generiert.
Und da kommt jetzt die Anschlussfrage, weil das ist etwas, was wir doch häufiger jetzt reinkriegen. Mhm. Da kommt jetzt ein bisschen was aus unserer Branche. Nämlich wir kriegen dann genau das, was du gesagt hast, wir kriegen Logos.
Ja.
Und dann heißt es, ja, wir sollen diese Logos jetzt dann schön machen. Verstehst du, was ich meine? Also, es kommt zu dieser erste Input.
Ja.
Und dann setzt sich ein Mensch hin und macht sozusagen aus dem Input dann was Reales, also ein Handwerk. Mhm. Wie schaut das da aus? Weil das fragen uns tatsächlich auch viele, weil die Grundbasis von dem Logo-Entwurf, der kommt aus der KI.
Ja.
Dann setzt sich ein Mensch hin,
ja,
zeichnet das rein, vektorisiert das, passt das vielleicht farblich noch ein bisschen an, setzt das ins Negative, setzt das ins Positive, also schwarz, weiß, und macht dann vielleicht noch so ein kleines Moodboard draus mit Typografie, allem drum und dran. Das heißt also doch etwas Aufwand. Aber die Grundbasis, also diese Grundidee, die kommt aus der KI. Wie siehst du das? Weil wir prüfen, oder in der Regel prüft man hoffentlich in jeder Agentur, dass man jetzt nicht das Coca-Cola-Logo nachbaut.
Ja,
das ist im Berufskontext dann doch oft immer im Blickfeld. Mhm. Baut man jetzt gerade irgendwas nach, was jetzt gerade irgendwie groß sichtbar ist. Wie siehst du das? Wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, das kommt aus ChatGPT, ich möchte das gerne nachgebaut haben, hat er dann einen Urheberrechtsschutz, wenn das jetzt jemand nachbaut?
Sehr gute Frage. Das Thema ist dann, und das ist ein bisschen schwer abzugrenzen, man braucht immer diese menschliche kreative Leistung. So wie du es beschrieben hast, wenn du jetzt etwas Vorgegebenes von der KI nimmst und das vielleicht jetzt nur punktuell verbesserst, ja, aber die Grundgestaltung wird dadurch nicht verändert, würde ich behaupten, dass du dadurch diese menschliche, schöpferische Leistung nicht hast.
Das ist
wenn du allerdings das KI-Ergebnis nimmst und da dann schon noch dein eigenes Ding draus machst, so jetzt sage ich es einmal so umgangssprachlich, ja, also noch neue Ideen reinbringst, ja, das quasi nur als Gedankenanstoß verwendest und dein eigenes Ding draus machst, dann schaut es schon ganz gut aus mit dem urheberrechtlichen Schutz. Aber es kommt auf die menschliche kreative Leistung an. Und wenn es jetzt nur technische Dinge sind, ja, dass du vielleicht ein bisschen Längen- und Breitenverhältnis veränderst, dann wird es aus meiner Sicht nicht ausreichen. Im Ergebnis bleibt das aber eine Einzelfallentscheidung. Das heißt, du musst es dann dem Richter vorlegen und sagen, das war die KI-Vorgabe, das habe ich draus gemacht. Ich finde, ich habe da genug kreative menschliche Elemente reingebracht, dass ich sagen kann, diese KI-Vorgabe tritt ganz in den Hintergrund und das ist was Neues, das ich geschaffen habe. Und sonst wirst du das nicht erreichen. Es geht ja auch in die umgekehrte Richtung. Gell? Wenn du jetzt, nehmen wir zum Beispiel einen Fotografen her.
Ja,
haben wir Fotograf genug. Macht ein Foto und lässt aber danach durch KI, keine Ahnung, den rote Augen-Effekt.
Genau. Typisch.
Ja, das lässt er bereinigen. Oder vielleicht ist das Hemd nicht ganz gerade, dass man dann mit KI das Hemd da reinsteckt und so weiter. Da würde ich dann noch nicht sagen. Da habe ich immer noch den menschlichen Schöpfungsakt, der ganz im Vordergrund steht. Und das sind so ein paar technische Dinge, die da ausgebessert werden, aber dadurch geht der urheberrechtliche Schutz aus meiner Sicht nicht verloren.
Okay.
Was anders wäre es, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hier sind Einzelfotos meiner Familie, heuer Weihnachten schaffen wir es nicht zusammen, aber bitte mach mir mit KI ein Foto, ein Familienfoto, wo wir alle vor einem Weihnachtsbaum stehen. Ja,
okay.
Da werde ich mich aus meiner Sicht dann schon so ein bisschen schwer tun, wenn das die KI generiert, dann sagen zu können, das hat jetzt einen urheberrechtlichen Schutz, weil da die menschliche kreative Leistung überwiegt.
Okay, und jetzt habe ich den nächsten Punkt auf das draufgesetzt. Steht auch nicht da drauf, ich bin halt gemeint. wir haben das nämlich auch gehabt und der hat das wirklich gedanklich in wirklich einmal komplett durchgedacht, das Thema. Nämlich, was passiert jetzt, wenn er dieses KI-generierte Logo, was du gesagt hast, ist ja urheberrechtlich nicht geschützt, tragt er als Wortbildmarke beim Patentamt ein?
Du kannst, ich meine, Urheberrecht und Markenrecht stehen nebeneinander.
Okay, das ist
das gut zu wissen. Das schließt sich nicht aus, dass ich dann einen markenrechtlichen Schutz herkriege, auch für meine KI-Ergebnisse. Kann mich dann halt nicht aufs Urheberrecht stützen, aber schon auf mein Markenrecht. Also die zwei Dinge sind durchaus möglich. Es ist nicht eine Voraussetzung, dass die Marke, die ich anmelde, auch von einem Menschen geschaffen wurde. Das ist keine Voraussetzung.
Das ist sehr
gut zu
wissen.
Es muss nur unterscheidungskräftig sein. Und okay, wenn es unterscheidungskräftig ist, dann habe ich den Markenschutz. Ich habe halt nicht dieses duale System, wo ich dann sagen kann, sowohl urheberrechtlich geschützt als auch markenrechtlich geschützt. Die Rechte sind ungefähr dieselben. Ja, das ist jetzt nur im Detail, dass man da Unterschiede hat. Aber das wäre durchaus möglich. Ja, aber auch wenn ihr eine Marke anmeldet, muss ich genauso einmal überprüfen, was ist der Vorbestand, welche
Natürlich.
Marken gibt es schon.
Natürlich.
Und vielleicht auch nicht eingetragene Kennzeichen, die halt schon bekannt sind. Ja, auf das muss ich dann auch achten.
Aber könnte man rein theoretisch das System dadurch ein bisschen dribbeln, wenn man jetzt das, wenn man sagt, okay.
Wenn ich sage, ich möchte unbedingt einen Schutz haben, kann ich mir das schon überlegen, das als Marke anzumelden. Weil beim Markenamt fragt mich niemand, ist das Menschen geschaffen Eben. Oder nicht.
Und das ist ein super Input. Also das, ich hätte es jetzt anders gesehen. Also wenn man mich jetzt vor diesem Podcast gefragt hätte, hätte ich gesagt, naja, da gibt es schon einen größeren Unterschied. Aber wenn du sagst, na, da ist jetzt eigentlich recht wenig. Es gibt Unterschiede, wie du gesagt hast, feine Unterschiede, aber jetzt nicht großartige.
Naja, das Markenrecht ist dann halt erstens nur, wenn ich es registriere, nur für die Dauer,
Klar.
für die es registriert ist. Also ich kann das dann auch wieder verlieren. Ich habe nur einen Schutz für die bestimmten Waren und Dienstleistungen, für Klar. die ich Marken anmelde. Während ich beim urheberrechtlichen Schutz nichts registrieren muss, den habe ich mit dem Schaffensprozess.
Okay.
In dem Moment ist das meines und da muss ich jetzt nicht laufend Gebühren zahlen, dass ich die Marke eben angemeldet habe. Ja. Und ja, angemeldete Marke ist schön. Es ist auch nie ein hundertprozentiger Schutz, weil das Markenamt vor der Prüfung ja auch nicht ganz genau schaut, ist das jetzt verletzend gegen diese oder jene Marke. Da können dann einfach die Leute, die sich gestört erachten, können dann daherkommen, Widerspruch gegen deine Marke machen oder dich
ja,
gleich
genau.
klagen und sagen, das ist zu unterlassen, weil das ist viel zu nah an meiner Marke dran.
Okay. Aber ist super zu wissen. Danke für den Input. Also der war jetzt wirklich auch für mich ganz,
ganz, ein bisschen
ganz
spontan zusammen
Sorry.
Geschustert, aber ich denke, dass das genau so ist.
Ich finde das nicht zusammengeschustert, das war jetzt super, also wirklich, wirklich super. Jetzt nehme ich gleich nochmal zwei Dinge auf einen rauf, nämlich Impressum und Datenschutz. Das hören wir auch jeden Tag.
Ja.
Erstens, muss ich im Impressum bei zum Beispiel Bildern oder sonst was angeben, dass die Bilder KI generiert oder KI bearbeitet worden sind? Und zweitens, muss ich meinen Datenschutz in irgendeiner Weise verändern, dass ich sage, aufgrund von KI-Verwendung, was auch immer, muss das im Bereich des Datenschutzes noch mit drinstehen.
Gut, da setzen wir einen Schritt davor an.
Okay.
Ich weiß, dass viele Unternehmer ihre Bildnachweise im Impressum machen.
Genau.
Die rechtssichere Lösung wäre immer, dass man das direkt bei den Bildern macht. Ja, das ist dann halt oft vielleicht nicht so gewünscht, dass da dann daneben steht, wer der Urheber ist.
Designtechnisch nicht gewollt.
Designtechnisch nicht gewollt, verstehe ich. Ja. Man muss halt auch immer schauen, welche Rechte man hat. Der Urheber muss ja auch nicht immer darauf bestehen,
Stimmt.
dass er als Urheber genannt wird. Wenn der das gar nicht will, brauche ich das gar nicht. Sonst ist es immer ein kleines Risiko, dass man einfach sagt, ich packe das alles ins Impressum rein. Ich weiß, wie gesagt, in der Praxis wird das ganz häufig gemacht.
Genau.
Rein theoretisch könnte das eine Stolperfalle sein, ja, wenn man jetzt einen Urheber hat, der sagt, mir ist das total wichtig, dass ich als Urheber genannt werde und im Impressum habe ich nie diese Verknüpfung zur Unterseite, wo das Foto ist, als wenn es da direkt dabei stünde.
Ich gebe dir recht, ja, das stimmt.
Das heißt, rein rechtlich rate ich dazu, wenn es den Leuten wichtig ist, die Urhebernennung, dass ich es direkt dort am Ort mache und sonst, wenn ich das über irgendeine Plattform mir besorge, dann halt einfach schauen, ist da überhaupt eine Urhebernennung notwendig oder nicht.
Ja, ja? Also bei den Großen ist es meistens so, dass sie eben sagen, okay gut, sie möchten eben irgendwo genannt werden.
Genau, damit wenn die halt damit happy sind.
Ja, die also sind meistens damit happy.
Wenn die damit happy sind, dass im Impressum steht, kein Problem. So, jetzt Urhebernennung heißt ja. aber, es muss einen Urheber geben. Jetzt haben wir vorher schon gehört, KI-generierte Bilder sind urheberrechtlich nicht geschützt. Das heißt, das ganze Thema mit der Urheberbenennung fällt mir ja weg, weil Urheber gibt es ja keinen.
Okay. Ja, jetzt gibt es aber irgendwo so in meinem Kopf so eine Gesetzesnovelle oder irgendwie so KI-Gesetz irgendwas, das auf EU-Ebene, ich sage jetzt EU-Ebene, irgendwann einmal so Ende des Jahres einmal voraussetzt, dass irgendwo KI-Bilder zumindest mit so einem kleinen Ständele oder mit irgendeinem Ding irgendwo gekennzeichnet sind.
Dass ich das, ja, das gilt dann für große, da könnte man dann eigentlich einmal eine eigene Geschichte dazu machen, weil ja. Ich muss mich auch da noch genauer einlesen. Mhm. Zu diesem Thema. Aber ja, da gibt es gerade für die Großen dann schon, um zu verhindern, dass man getäuscht wird, auch als Konsument, wo das auch herkommt, war das, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Du siehst es vielleicht jetzt, wenn du so ein bisschen durchscrollst durch Instagram und so weiter, dass die Leute sich halt oft, und man tut sich ja mittlerweile auch schwer,
richtig schwer.
Sagen zu können, ist das KI oder ist das echt? Und da soll es so ein bisschen nachgeschärft werden, dass man das einfach klarer voneinander trennt. Ja, ist was KI, werde ich da jetzt getäuscht? Ja,
weil ja verstehe
ich. Das geht so gar nicht in echt, dass da was gemacht wird. Aber KI-Verordnung ist so ein bisschen so ein eigenes Thema für sich.
Also da würde ich die gerne oder noch einmal befragen
da machen dürfen. Da machen wir dann einen Folgetermin, ja, genau. Ich auch noch genau einlesen zum Thema. Super spannendes Thema. Ja, ist mir jetzt in der Praxis noch nicht untergekommen. Zum Thema Impressum, du hast die Datenschutzerklärung genannt. Gell? Und da stellt sich ja dann auch auf die Frage, kann ich jetzt einfach mal Datenschutzerklärung
genau auf das generieren?
Ich habe das in Vorbereitung auf diesen Termin, habe ich das einfach auch mal versucht.
Echt jetzt? Und?
Und habe dann den einfachen Satz reingeschrieben, mach mir eine Datenschutzerklärung für einen Handwerker.
Okay.
Und du bekommst da Ergebnis. KI ist ja sehr gefallsüchtig. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst als Handwerker und sagst, ich brauche eine Datenschutzerklärung, stelle ich dir sehr viele Fragen.
Verständlich.
Weil es geht halt einfach nicht anders. Ich muss ja von dir wissen, und darum geht es in der Datenschutzerklärung, ich soll meinen Kunden und sonstigen Geschäftspartnern erklären, welche Daten verarbeite ich von dir, zu welchem Zweck mache ich das, auf welcher Rechtsgrundlage, wie lang speichere ich das. Und es muss ja nicht bei jedem gleich sein. Ja? Die KI wirft dir jetzt was aus, das nach außen hin total schön ausschaut, macht einen tollen Eindruck, aber es ist wahrscheinlich auch wieder nur ein Best-of von 3-4 Datenschutzerklärungen, die es halt bei irgendwelchen Handwerkern gefunden hat. Das bildet nicht das ab, was du machst. Das heißt, im Ergebnis, ich kriege von der KI eine Datenschutzerklärung, die nach außen hin auch top ausschaut, die aber wahrscheinlich genau am Thema vorbei ist, weil sie nicht abbildet, was ich tatsächlich mache. Und das ist dann so ein bisschen das Trügerische dran. Das heißt, ich kann es nutzen, ich muss aber damit rechnen,
dass es falsch ist.
Dass es falsch ist.
Okay.
Trotzdem gut ausschaut. Okay, ich habe dann zumindest irgendwas gemacht. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck vom Datenschutz.
Das stimmt. Weil der soll ja in einer gewissen Grundform ja vorhanden sein, dass das alles dann passend auch auf den jeweiligen Unternehmer und die Unternehmerin dann dementsprechend aufgestaffelt
ist. Und wenn dann mal wer anfragt von deinen Kunden, sollst du ja eigentlich auch auf die Datenschutzerklärung zurückgreifen können und sagen können, hier habe ich dir erklärt, ich habe diese und jene Daten von dir und die speichere ich so und so lang. Und es ist natürlich auch ein Thema, wenn ich das auf meine Website packe und da jetzt vielleicht ganz andere Cookies und Dienste habe, als mir ChatGPT oder sonstige KI da einfach vorgibt, ja, weil die haut mir einfach mal prinzipiell was rein. Und es passt vielleicht gar nicht zusammen. Dann habe ich Dinge, die fehlen, ich habe Dinge, die zu viel sind und das ist alles ein Problem im Datenschutz, weil es soll auch alles richtig sein, was ich den Leuten sage. Und das ist wichtig. Und das ist für mich generell so ein bisschen eine Conclusio auch aus dem KI-Einsatz. Wie gesagt, die ist sehr gefallsüchtig, die liefert dir immer Ergebnisse, ganz egal, wie wenig Informationen dem zugrunde liegt.
Das sind wir wieder bei 40% Lügen.
Ganz genau. Der Rest wird halt einfach erfunden irgendwo. Und ich habe das insofern auf die Spitze getrieben, als ich bei der KI auch einfach mal eingegeben habe, welches Auto soll ich mir kaufen? Keine Hintergrundinformation. Und dann schreibt er zwar schon am Anfang, das hängt vom Budget ab, was man mit dem Auto machen will und so weiter, bildet dann so ein bisschen Kategorien. Aber unterm Strich, da wo die Leute lesen bei der Zusammenfassung, stand dann, das beste Gesamtpaket liefert Fahrzeug XY. Ich sage jetzt nicht, wer ist das klar. Das heißt, die wusste überhaupt nichts von mir und zieht halt so seine Schlüsse und am Ende des Tages kommt dann irgendein Ergebnis raus. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Man kann das auch mal aktiv ausprobieren, im eigenen Metier, wo man Spezialist ist und da einfach einmal eine grundlegende Frage stellen. Und die wird zu 90% wird es top beantwortet sein. Du wirst aber auch immer wieder Sachen finden, wo du dann als Experte auf einen Blick sagst, das stimmt so nicht. Das kann man so nicht sagen. Und um das zu beurteilen zu können, muss man sich natürlich auch ein bisschen im Thema auskennen. Ja? Als Laie klingt das dann total plausibel, ist aber vielleicht inhaltlich ja total ein Blödsinn. Ja? Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich nicht unbedingt glaube, dass unsere Jobs alle aussterben werden. Auch meiner nicht. Das war schon,
definitiv nicht.
Das war schon einmal ein Gedanke. Ja? Können die das nicht besser analysieren als ich? Das Thema ist auch die Informationsbeschaffung. Das heißt, ich weiß ja, was ich vom Mandanten wissen muss, was relevant ist für den Sachverhalt, wo ich den Finger quasi reinlegen muss und sagen muss, da haben wir einen kritischen Punkt, das müssen wir uns anschauen. Das fragt dich die KI, zumindest Status jetzt, nicht. Deshalb mit den Informationen, die du fütterst, kann es einfach sein, dass du ein falsches Ergebnis kriegst, weil du relevante Sachen nicht erwähnt hast, die ich als Anwalt halt einfach ich frage halt einfach. Ja? Und ich verstehe, das ist dann dadurch im Prozess natürlich ein bisschen mühsamer, weil du musst mir Fragen beantworten, aber es ist insgesamt ein bisschen verlässlicher. Die KI fragt im Regelfall nicht nach, zumindest in meiner Erfahrung. Das macht es ja nie nicht so, dass sie sagt, bitte beantworte mir zuerst A, B, C und dann kriegst du ein Ergebnis.
Also mittlerweile machen sie es schon, also wenn man jetzt da so Richtung Claude schaut, die machen das dann tatsächlich schon. Also die fragen dann auch schon, willst du das so oder so?
Ja.
Also die gehen genau in dieses Entscheidende, aber wie du es jetzt eben gerade vorher erwähnt hast, die meisten KIs gehen auf dieses Erraten, auf dieses klassische Ausschlussverfahren.
Ja.
Du bist so, dann muss es so sein. Und wenn du so bist, dann muss es so sein. Und das ist genau dieser Trugschluss, den wir auch sehr oft merken. Weil wir kriegen ja auch ganz oft irgendwelche Antworten oder irgendwelche Arbeitsaufträge aus der KI raus. Mhm. Also wir kriegen wirklich E-Mails, wo du ganz genau weißt, okay, gut, das kommt aus der KI.
Kenne ich.
Echt, oder? Ist das bei dir auch schon so?
Ich habe das auch so, dass Leute in Beratungen sitzen und die Fragen, die sie mir stellen wollen, schon ausgedruckt von ChatGPT beantwortet haben. Und dann muss ich aber erklären, dass das nicht die österreichische Rechtslage ist, sondern die deutsche Rechtslage. Mhm. Und manchmal kämpfe ich dann damit, dass sich die Leute denken, naja, aber da steht es doch schwarz auf weiß. Und dann sage ich, ja, das ist Deutschland, das ist nicht Österreich. Das ist halt auch so ein bisschen ein Thema.
Okay.
Das kann ich natürlich ausnutzen oder ausmerzen als Benutzer, wenn ich genau weiß, ich frage jetzt nach österreichischem Recht, ich schildere den Sachverhalt genau. Aber das ist halt noch so ein bisschen der Unterschied.
Ja, du musst halt recht viel einfüttern, damit du dann auch das Konkrete rauskriegst. Und du bist ja dann ganz in der Regel kein Rechtsanwalt, der das richtig
einfüttert. Fehlt halt vielleicht noch was Wichtiges.
Ja, und dann so ein Studium.
So ein Studium, ja, weil ich habe mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Eben. Genauso wie du das in deinem Bereich hast, ja, und da bist du einfach insofern bei diesem, das ist ja auch immer eine zwischenmenschliche Geschichte, gell? Das hast du bei der KI dann nicht.
Und jetzt kommt genau dieser Schulterschluss und da möchte ich jetzt gerade nochmal hin, nämlich, wie du sagst, Kunden kommen rein, haben was von der KI auf ihrem Rechner irgendwo parat liegen, glauben, dass das bares Gold ist, was da ist. Wie siehst du es, dass Menschen sich wirklich auch in AGBs oder jetzt zum Beispiel auch im Vertragsrecht auf KI stützen? Haltet sowas vor Gericht, wenn jetzt ich habe jetzt Mietverträge aus der KI gesehen. Mhm. Haltet sowas, weil ich glaube, dass das echt wichtig ist, weil im Business-Kontext, es werden teilweise auch Arbeitsverträge mit der KI generiert und die auch wirklich unterfertigt. Also wie sieht man da das klare Recht? Also ist so ein Vertrag, der jetzt über KI generiert worden ist, der Mitarbeiter, ein Lehrling oder sonst irgendwas, gehen wir mal sogar auf Minderjährige zurück, die das unterschreiben, wie sicher ist ein Unternehmer oder Unternehmerin unterwegs? Ich hoffe mal gar nicht.
Ja, ja, wie soll ich es anders sagen? Weil das Thema ist halt einfach, du kriegst das Zusammengeschnittene, was irgendwo gefunden wird. Du kannst dir da nie sicher sein, wird jetzt da nicht der Deutsche mit der österreichischen Vorlage zusammengewürfelt? Passt es auf den Fall überhaupt? Mhm. Wo kommt das her? Weil du kennst ja auch nicht, was dem zugrunde liegt. Ja, vielleicht ist das ein Arbeitsvertrag, der da herangezogen wurde, noch aus den 2000ern und seitdem hat sich halt die Rechtslage einfach verändert.
Okay.
Das heißt, du gehst mit dem ein großes Risiko ein, dass das einfach nicht der aktuellen Rechtslage entspricht. Als Basis vielleicht nicht schlecht, aber du sollst halt nie irgendwas ungeprüft davon übernehmen. Ja? Und ich kann dementsprechend halt auch nur anraten, bitte dann doch am Ende des Tages, vor allem wenn es wichtig ist, Anwalt zu gehen und das prüfen zu lassen oder neu erstellen zu lassen. Macht total viel Sinn.
Ja. Ist es nicht aufwendiger für dich und deine Zunft,
immer,
jetzt also, da herzugehen und zu sagen, jetzt habe ich da, keine Ahnung, 20 Seiten gekriegt, ich muss jetzt durch, bevor du jetzt, weil du hast ja auch wahrscheinlich schon deine vorgefertigten Sachen, so wie wir es ja auch in der Agentur haben, für gewisse Sachen.
Ist immer aufwendiger, ja. Mir ist natürlich auch wichtig, dass sich die Leute wiederfinden und dann möchte ich schon rausfinden, ist es jetzt durchs fünfminütige Prompten ohne großes Hintergrundwissen entstanden oder haben sich die Leute das schon durchgelesen und finden manche Punkte wichtig und richtig für sich.
Okay.
Und dann versuche ich, meine Vertragsgestaltung ist ja, dreht sich immer darum, dass man die Wünsche der beiden Vertragsparteien auch abbildet. Ja, es geht mir nie darum, dass ich den Vertragsparteien vorgebe, genau so und so muss das sein, sondern dort, wo mir der Gesetzgeber einräumt, dass ich Gestaltungsspielräume habe, frage ich schon nach, wie hättest du es denn gern?
Okay.
Diese Gestaltungsspielräume sehe ich natürlich aus der Vorlage auch nicht raus. Da steht einfach irgendwas und dann kann ich als Nutzer auch nicht abwägen, ist das gesetzlich zwingend so? Muss das so sein?
Mhm.
Oder habe ich da Möglichkeiten, das anzupassen?
Mhm.
Und da habe ich dann halt in der Vertragsgestaltung, wenn ich beim Anwalt bin, den Vorteil, der sagt mir das, der geht mit mir durch, wie hätte ich es gern? Und ehrlicherweise muss man halt auch sagen, du hast einen Haftungsvorteil.
Das wollte ich nämlich raus.
Und das, also, ich weiß, das erwähne ich jetzt, ich meine, es gehört dazu einfach, ja. Ich als Gesetzgeber sagt Sachverständiger in dem Zusammenhang, du bist auch Sachverständiger in deinem Rechtsbereich. Ich hafte dafür, dass das, was ich mache, Hand und Fuß hat und das abbildet, was die Leute wollen und auch rechtsbeständig ist.
Okay,
der KI ist es komplett egal. Da sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Du kannst das verwenden, aber wenn dir der ganze Vertrag um die Ohren fliegt, wenn du beispielsweise dich traust, in ein arbeitsrechtliches Verfahren reinzugehen, weil du sagst, hier steht es ja am Blatt Papier, dass ich dieses und jenes Recht habe und dir dann der Richter einfach erklärt, ja, das war von Anfang an rechtswidrig, was du da vereinbart hast. Schön, dass es am Zettel steht, aber das verstößt halt einfach gegen Rechte des Arbeitnehmers. Ist das natürlich auch
umgekehrt eine blöde Situation.
Eine sehr blöde Situation. Wenn du von Anfang an einen korrekten Vertrag hast, brauchst du darüber weniger Sorgen machen, weil ich kann dir bestätigen, jeder einzelne Rechtsstreit ist viel, viel teurer, als wenn du einmal den Vertrag ordentlich erstellen lässt.
Und ich glaube, mit dem schließen wir das Ganze jetzt, weil das ist ein wunderschönes Gedankenbild, nämlich es kostet einen in der Regel immer mehr, wenn man es dann nochmal doppelt, dreifach und vierfach machen lässt.
Ja.
Als wenn man es jetzt zuerst über die KI, dann fährt man es gegen die Wand, jetzt blöd gesagt, weil dann kostet es in der Regel immer mehr. Und das ist bei uns in unserer Branche genau gleich. Das heißt, wir kriegen ganz viele Arbeiten, die sind kaputt. Mhm. Die sind, wie du auch, nicht vertretbar nach draußen. Die sind gegen irgendwelche Rechte verstoßen, die so oder so. Und dann das Ganze wieder aufzuarbeiten, kostet viel mehr Zeit, kostet viel mehr Geld, als das zu tun, was man gleich am Anfang hätte tun sollen, nämlich mit einem Experten sprechen. Der Experte berät. Man kann, wie du schon richtig erwähnt hast, die KI als Werkzeug jederzeit zu Rate ziehen.
Ja, genau. Und das ist auch aus meiner Sicht so ein bisschen die Conclusio. Also ich möchte mich da überhaupt nicht versperren. Das bringt ja auch sehr viel Fortschritt mit sich.
Genau so ist es.
Aber es ist nur ein Werkzeug. Und was mir auch gesellschaftlich so wichtig ist, man soll nicht aufhören, selber zu denken. Mhm. Man darf Denkprozesse nicht auslagern dadurch, nur weil es fein und angenehm ist.
Ja.
Ich muss das, was ich bekomme, nochmal durchdenken. Das gilt für dich, das gilt für mich und für jeden, der darauf zurückgreift, weil sonst kann es einfach schnell teuer werden. Wenn ich irgendwann dann einmal draufkomme, darüber habe ich nicht nachgedacht, wir haben das jetzt einfach so unterschrieben, und den optimalen Eindruck macht es dann halt auch nicht unbedingt.
Da habe ich einen super Spruch. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Das ist richtig.
Das ist uns immer in der Ausbildung gesagt worden. Wenn es nicht warst, aber trotzdem machst, dann ist es trotzdem
blöd. Ja, ja. Eben deshalb, weil man als Unternehmer auch Sachverständiger in seinem Bereich ist. Und da darf sich der Kunde ein Fachwissen erwarten. Und das kann ich nicht zu 100% auf eine künstliche Intelligenz auslagern. Das geht nicht. Am Ende des Tages stehe ich dafür gerade und ich möchte nur für Dinge gerade stehen, die ich auch selbst fabriziert habe. Weil Fehler passieren ja sowieso in jedem Job auch, aber da möchte ich mir dann nicht sagen lassen müssen, ich habe selber überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach nur das hergenommen, was mir die KI auswirft.
Genau so ist es. Und das ist sehr, sehr, sehr gutes Conclusio, ganz zum Schluss. Ich sage danke, dass ich meine Fragen, auch die Fragen, die du nicht wusstest, also die du nicht wusstest, dass ich sie dir stelle, mir beantworten
hast. Es war total angenehmes und spannendes Gespräch und wir können das vielleicht zum Thema KI-Verordnung dann einfach noch einmal.
Das wäre mir sehr, sehr, das wär mir sehr, sehr lieb, weil da gibt es doch immer wieder Nachfragen.
Ja.
Und wenn ich die nochmal nötigen dürfte, für das Ganze bereitwillig da zu sein, wäre das mega super.
Auf jeden Fall. Und ich möchte mich auch bedanken. Vielleicht merken meine Hörer, was wir heute für eine tolle Tonqualität haben. Der Dani hat nämlich sein ganzes Podcast-Equipment mitgebracht mit einem unglaublich tollen.
Ich hoffe mal.
Einer unglaublich tollen Erfahrung, auch für mich. Ich bin jetzt fast ein bisschen verleitet, dann auch abzugraden bei meiner Podcast-Ausrüstung.
Ich schicke dir die Shoppinglist eines großen Internet-Shopping-Anbieters.
Ja, okay. danke auch von meiner Seite für das sehr spannende Gespräch.
Dankeschön.
Wenn es generell noch Fragen oder Anmerkungen zum Podcast gibt, dann freue ich mich über ein E-Mail an office@ra-zieler.at. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich sage danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao.